zeigt sich, was davon noch da ist. Gibt es diese Freunde in seinem Leben noch? Hat jemand echtes Interesse an ihm? Das gibt es auch bei scheinbar gut situierten Menschen älteren Semesters. Wie viel wird in die Fassade des Lebens investiert, damit es schön aussieht? Aber dahinter sitzen manchmal bittere Personen, die mit zerbrochenen Beziehungen oder finanziellen Sackgassen kämpfen, die bei Licht betrachtet gefangen sind. Der heutige Predigttext klingt erst am Ende nach Advent, aber er regt an, darüber nachzudenken, was hell und was dunkel, was künstlich und was echt in unserem Leben ist. Man könnte auch fragen, welches Licht soll uns aufgehen in dieser Adventszeit? Aber nicht nur uns, sondern auch den Menschen, denen wir begegnen. Ich lese uns Römer 13, Vers 8 bis 12. Das ist der vorgeschlagene Predigttext für heute und ich bin ihm gefolgt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. In diesem Text klingelt ein Wecker. Wir hören einen Weckruf. Mein Zug ist diese Woche um 5.05 Uhr in Oberramstadt abgefahren. Ich habe mir den Wecker noch früher gestellt als sonst. Aber als er geklingelt hat, war ich sofort hellwach, weil ich wusste, heute ist der Tag, an dem ich eine Reise vor mir habe. Wenn ihr in den Urlaub fahrt, steht ihr auch manchmal ganz früh auf. Ihr seid vorbereitet, die Koffer sind gepackt, das Proviantpaket vielleicht schon vorbereitet. Jetzt nur noch anziehen, einen Kaffee kochen und dann los. Es ist gut, vorbereitet zu sein auf die Dinge, die uns bevorstehen. Einige Termine haben wir selbst geplant, bei anderen wissen wir den Tag nicht, an dem uns etwas passiert, an dem etwas Wichtiges in unser Leben eintritt. In der Adventszeit versuchen die Menschen, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Der Thomas hat uns auch schon in diese Gedanken mit hineingenommen. Bei einigen bedeutet das, die Lichterketten aufzuhängen, Geschenke einzukaufen oder mit Arbeitskollegen auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Aber Weihnachten ist mehr. Jesus ist in die Welt gekommen und er kommt wieder. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nah herbeigekommen. Ich möchte den Bibeltext quasi von hinten aufrollen und betrachten. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. An mehreren Stellen in der Bibel wird dieses Bild für die Ankunft Gottes bei den Menschen gebraucht. In einer Auslegung von Johannes Teig wird zwischen den Nachtwächtern und den Morgenwächtern unterschieden. Und das macht es noch einmal deutlich. Nachtwächter haben nur eine Sorge, dass bei ihnen der Ofen und das Licht ausgehen könnte und der eigene Platz nicht reicht. Und deshalb sind wir auch zumeist eine Nation von Nachtwächtern. Jeder schaut, dass bei ihm das Licht nicht ausgeht. Der Wächter des Morgens hat solche Sorgen nicht, denn er weiß, dass es bald Wärme und Licht im Überfluss gibt. In diesem Licht wird er den Schein seiner eigenen Laterne gar nicht mehr sehen. Es überstrahlt, was er vorher für seinen Halt und seine Rettung hielt. Das Bild der Nacht, der Dunkelheit oder sogar Finsternis ist in der Bibel immer ein Ausdruck für das Negative. Die Gegenmacht gegen Gott, der Ort, an dem Schlechtes verborgen wird. Klar, in einer Welt ohne elektrisches Licht, ohne Strom oder Verbrennungsmotoren konnte man in der Dunkelheit nicht mehr viel tun. Aber auch heute sagen wir, die Machenschaften von Betrügern sollen ans Licht kommen, sollen aufgedeckt werden, deutlich sichtbar sein, damit der Betrug aufhört und bestraft wird. Die Dunkelheit wird als Gelegenheit gesehen, Dinge zu tun, die keiner mitkriegen soll. Deshalb haben ja viele auch Angst, bei Dunkelheit noch auf die Straße zu gehen, weil sie verunsichert sind, was da alles passieren kann. Nacht und Dunkelheit erscheinen uns feindlich. Wer krank ist oder vor Sorgen schlecht schlafen kann, dem erscheint die Nacht manchmal endlos. In der Nacht empfinden wir die Herausforderungen unseres Lebens als besonders bedrückend. Das hat zum Teil mit physiologischen, also körperlichen Prozessen zu tun. Umso erleichterter ist man, wenn es endlich wieder Tag wird. Advent ist die Dämmerung, bevor es hell wird. Wir werden erinnert, dass der Tag kommt, an dem Jesus wiederkommen wird. Noch einmal Johannes Teig. Diesem Kairos, diesem entscheidenden Augenblick, gilt in der Adventszeit unsere ganze Aufmerksamkeit. Weil er kommt, führt uns jeder dunkle Tag näher hin auf das kommende Heil. So wird der Advent zum Sinnbild unserer Existenz. Auf dem Weg durch die Nacht, dem Morgen entgegen. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, seufzt der Verfasser des 130. Psalms. Aber da ist er schon ein adventlicher Mensch geworden und kein Nachtwächter mehr, sondern ein Wächter des Morgens. Die zweite Hälfte von Vers 12 in unserem Predigttext ist nun der Aufruf, tätig zu werden. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ein Mann hat das folgendermaßen in die heutige Zeit übertragen. Als der Apostel Paulus Mitte der 50er Jahre des ersten Jahrhunderts seinen Brief an die Gemeinde in Rom schrieb, um seinen Besuch dort anzukündigen und vorzubereiten, da konnte er beim besten Willen nicht ahnen, dass der Regisseur George Lucas mehr als 1900 Jahre später seine Idee mit den Waffen des Lichts aufgreifen würde und sie in seine Star-Wars-Saga einbauen würde. Doch wenn Texte einmal in der Welt sind, entfalten sie ein Eigenleben, die Vorstellungskraft des Autors weit übersteigt. Und so wissen wir seit dem Erscheinen des ersten Star-Wars-Films im Mai 1977, dass es sich bei den Waffen des Lichts um Lichtschwerter handelt. Sie werden im Film von Jedi- und Sith-Rittern getragen, haben unterschiedliche Leuchtfarben und ihr Einsatz wird von einem lauten Brummen begleitet. Lichtschwerter als Waffen des Lichts, auf so eine Idee muss man erstmal kommen. George Lucas konnte mit dieser Idee die Kampftechniken der Mantel- und Degenfilme in die Science-Fiction-Welt einbauen. Ein genialer Schachzug und der Beginn der erfolgreichsten Filmreihe, die je gedreht wurde. Und George Lucas hat für seine Filme nicht nur die Lichtwaffen aus unserem Predigttext entlehnt, auch die Idee des Kampfes, des Guten gegen das Böse, greift er von Paulus auf. In den Star-Wars-Filmen liegt die helle Seite der Macht mit der dunklen Seite der Macht im Kampf. Es entstehen apokalyptische Kämpfe um die Zukunft der Galaxie. Am Ende des 6. Films der Reihe hatte das Gute einen fulminanten Sieg errungen. Der 7. Film trägt den Titel »Das Erwachen der Macht«, auf Englisch »The Force Awakens«. Und auch in diesem Titel ist unschwer ein Motiv unseres Predigttextes wiederzuerkennen. Es ist Zeit, aufzustehen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Ich bin wahrhaftig kein Fan von Science Fiction und habe tatsächlich noch nie einen Star-Wars-Film gesehen. Aber ich habe 3 Söhne und kann mir vorstellen, dass diese bildliche Übertragung vielleicht hilft, sich den Gedankengang von Paulus vorzustellen. Habt ihr das Bild vor Augen? Ein Mensch ist vorbereitet. Er ist vom Schlaf aufgestanden. Er hat den Schlafanzug abgelegt und die Ausrüstung in die Hand genommen, das Lichtschwert. Da wir ja den Bibeltext von hinten aufgerollt haben, schauen wir jetzt nach vorn und sehen dort, aus welchem Material diese Waffen des Lichts sind. Und vielleicht überrascht es euch, aber es ist sehr, sehr klar. Die Waffe des Lichts ist Liebe. Die Verse 8 bis 10 beschreiben das sehr deutlich und konkret und ich lese sie uns nochmal vor. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und dann geht es weiter. Und das tut, weil ihr wisst. Wir merken also, es geht bei Liebe nicht um ein romantisches Gefühl, um eine Empfindung wie Sympathie oder Antipathie. Es geht darum, das weiterzugeben, was man selbst von Gott empfangen hat. Paulus greift hier den Gedanken auf, den wir in den Evangelien auch in den Berichten von Jesus finden. Jesus wird von den Menschen gefragt, was ist das höchste Gebot? Was ist das Wichtigste in Bezug auf Gott? Und er antwortet mit dem Doppelgebot der Liebe. Die Liebe ist das Wichtigste. Die Liebe zu Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe zu uns selbst als eine Form der Selbstannahme, weil wir von Gott geliebte Menschen sind. Und die Liebe zum anderen, egal ob diese Person es verdient hat oder nicht, weil auch er oder sie ein von Gott geliebter Mensch ist. Eine Reaktion der Liebe in einem Konflikt entwaffnet den anderen mehr als ein schlaues Argument oder ein Zurückschlagen. Jesus hat die Feindesliebe gepredigt als Weg, um ihm nachzufolgen. Die Gebote, die hier aufgezählt sind, nicht ehebrechen, nicht töten, nicht begehren, wird man mehr oder weniger automatisch halten, wenn Gottes Liebe in uns lebt. Weil, wie es in Vers 10 heißt, die Liebe dem Nächsten nichts Böses tut. Paulus hat im ersten Korintherbrief das Wesen der Liebe ausführlich beschrieben. Es ist Kapitel 13 und es wird gerne bei Hochzeitsfeiern, bei Traugottesdiensten vorgelesen, weil die Leute sagen, ah, das ist so ein schöner Text über die Liebe. Aber das ist ja gerade der Trugschluss, dass wir Liebe an die Paare delegiert haben, am besten auch an die Jungen, wenn die noch so frisch verliebt sind. Das ist Liebe. Oder wir haben so eine Hollywood-Vorstellung davon. Okay, wir sagen noch, Eltern lieben ihre Kinder. Aber dann mehr Vorstellung haben wir fast nicht von Liebe. Wir stellen uns vor, wenn wir uns lieben, dann ist immer alles ganz harmonisch. Wenn wir Menschen lieben, dann sind wir immer freundlich und streiten uns nie. Und das ist mitnichten gemeint. Liebe findet auch klare Worte, wo es angebracht ist. Aber Liebe geht die zweite Meile mit. Liebe verzeiht und ist bereit, im anderen einen von Gott geliebten Menschen zu sehen. Machen wir uns klar, wer die ersten Adressaten von diesem hohen Lied der Liebe war. Wie gesagt, das ist Kapitel 13 im ersten Korintherbrief. Das richtet sich an eine Gemeinde, und zwar an eine Gemeinde, die sowohl mit geistlichen Themen als auch im Umgang miteinander erhebliche Probleme hatte, wo Paulus sagte, das geht so nicht, wie ihr als Gemeinde lebt. Das heißt, die Liebe betrifft zuerst die Gemeindeglieder untereinander. Und hören wir mal mit diesen Ohren, die ersten 8 Verse aus 1. Korinther 13. Wenn ich mit Menschen und Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf, wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Gemeinde ist der Trainingsraum Gottes für die Liebe untereinander. Hier können und sollen wir lernen, Liebe als grundsätzliche Haltung zu üben. Wie gesagt, das hat nichts mit Romantik zu tun, aber mit Verständnis, mit Perspektivenwechsel, mit Empathie und Geduld. Ein zentraler Vers in diesem Zusammenhang ist für mich auch Galater 5, Vers 6. Was macht uns gerecht vor Gott? Nicht bestimmte Rituale, nicht bestimmte äußere Zeichen, sondern Glaube, der in der Liebe tätig wird, wie es dort heißt. Dieser Glaube trägt Früchte. Er hat Auswirkungen in Form von Liebe, die man an Aspekten wie Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftheit und Selbstbeherrschung erkennt. Galater 5, 22. Das alles sind keine Selbstläufer. Liebe ist etwas, was uns von Gott geschenkt wird. Aber die Liebe zum Nächsten müssen wir uns manchmal täglich neu schenken lassen. Wir sind Menschen und wir sind mit Jesus unterwegs. Auf diesem Weg machen wir Fehler. Wir werden schuldig. Wir verhalten uns lieblos. Wir sind manchmal blind und taub für den anderen und so weiter. Konkrete Beispiele dafür habt ihr sicher selbst zu Genüge vor Augen. Aber an jedem Tag gilt die Einladung Gottes. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ich möchte es zusammenfassen. Advent. Das Licht Gottes kommt und scheint in unsere Nacht hinein. Bei seinem Licht betrachtet, erkennen wir, um was es im Leben geht. Nicht um den äußeren Schein, nicht um die Fassade, sondern um die Vorbereitung auf die Ankunft Jesu. Weihnachten kam er klein und hilflos, aber er wird wiederkommen in großer Macht und für alle erkennbar. Und wenn unser irdisches Leben zu Ende ist, treten wir ihm gegenüber, der uns nur nach einem Gebot fragen wird. Hast du mich lieb? Und haben die anderen das an deiner Liebe gemerkt? Jesus selbst hat die größte Liebe zu den Menschen. Seine Liebe hat ihn vom Himmel auf die Erde getrieben. Er wurde ein kleines Kind wie wir, aber er blieb nicht klein, sondern zeigte den Menschen durch sein Reden und Handeln die unendliche Liebe Gottes für alle Menschen. Er starb am Kreuz für unser Versagen. Und das wollen wir heute auch im Abendmahl wieder feiern. Und deshalb lade ich uns ein, in der Stille jetzt einige Momente darüber nachzudenken. In Gottes Licht betrachtet. Wo möchte ich ihn um Vergebung bitten, weil ich Unfrieden und Groll im Herzen habe? Brauche ich eine neue Vergewisserung, dass ich von ihm geliebt bin? Möchte ich ihm neu sagen, dass ich Jesus liebe? Auf diese Weise ergreifen wir die Waffe des Lichts, die Liebe Gottes in unserem Herz, weil es Zeit ist, aufzustehen und ihm entgegenzugehen. Amen.